Einen schönen guten Morgen. Ich wünsche euch Gottes Frieden und eine gesegnete Stunde. Danke, Jona, für das Willkommen und die Begrüßung. Wir sind gerne hier. Es ist ja nicht das erste Mal. Manchmal sage ich schon, es ist wie wenn man dazugehört zur Familie. Und so ist es auch. In Gottes Familie, da sind wir immer Geschwister untereinander. Und man kommt sich nie fremd vor, wenn man da wieder zu Hause ist. Zur Predigt für heute. Ich lese uns den Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, die Verse 6 bis 12. Das ist ein Abschnitt aus der Bergpredigt. Das ist sozusagen Jesu, soll ich mal so sagen, Regierungserklärung oder sein Konzept, wie das Leben vom Himmelreich Gottes her gedacht ist und wie es hier auf dieser Erde auch gestaltet werden kann. Und da sagt der Herr Jesus, Matthäus 7, ab Vers 6, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit diese nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, so sagt Jesus, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, ihm eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. Ich füge ein, an dieser Stelle fügt Lukas hinzu, der den gleichen Abschnitt in seinem Evangelium schreibt, sagt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Und darum, so führt Jesus weiter, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Manches aus diesem Text, gehe ich mal davon aus, ist uns sehr wohl bekannt und vertraut. Hat man schon mal gehört. Manches klingt auch ein bisschen, ich sage es mal, zusammenhangslos oder vielleicht fremd. Da kommen Tiere und Sachen vor, Hunde, Perlen, Säue, Brot und Steine, Fische und Schlangen. Bei Lukas werden noch Eier und Skorpione dazugefügt. Also alles irgendwo Dinge, die im Zusammenhang irgendwo keinen Sinn ergeben. Und auf der anderen Seite doch etwas, was in unser Leben tief hineingreift. Einerseits gibt Jesus seinen Jüngern den Sendungsauftrag, hinzugehen bis an die Enden der Erde und die gute Botschaft von ihm so viel wie möglich Menschen sagen. Am Ende des Matthäusevangeliums steht, allen Menschen. Das ist vielleicht ein bisschen für uns ein Übergriff. Wir sind ja nicht mal in der Lage, es allen in Sellenroth oder in Reiskirchen, wo ich wohne, zu sagen. Selbst mit vereinten und kombinierten Kräften sind wir dazu fast nicht in der Lage. Und auf der anderen Seite kommt hier nun auf einmal eine Einschränkung, dass wir aufpassen sollen, dass wir das, was wir weitersagen, eben hier nicht einfach den Hunden vorwerfen oder das Kostbare des Evangeliums wie den Säuen zum Fraß vorlegen. Wie kriegen wir das hin? Worum geht es denn? Ich denke, einerseits geht es darum, dass wir ein gewisses Gespür entwickeln oder auch ein Feingefühl beim Missionieren oder Evangelisieren, wie wir das so schön sagen, im Umgang mit unseren Menschen. Und aus diesem Grund lädt Jesus ein, beharrlich und auch vertrauensvoll zu beten, bitten, suchen, anklopfen. Da liegt eine gewisse Dringlichkeit in dieser Steigerungsform. Und dann geht es, wie in dieser sogenannten goldenen Regel, auch darum, so irgendwie einladend oder anregend zu leben. Unterliegend, würde ich sagen, im tiefsten Innern geht es um eine gesunde und gute Beziehung zu Gott, aus der heraus das ja eigentlich alles kommt. Denn wenn es so wie Lukas in seinem Evangelium nach intensiver Nachforschung, das heißt, das Lukas-Evangelium ist mit Akribie geschrieben und sorgfältiger Nachforschung, wenn es darum geht, dass Gott den Bittenden seinen Heiligen Geist gibt, dann ist doch der Heilige Geist Gott selbst und das heißt Immanuel, Gott mit uns. Es geht um die Beziehung, dass in unserem Leben und im Ausleben Gott mit dabei sein soll und mit dabei sein möchte. Beten ist Reden. Wir Menschen haben grundsätzlich ein Bedürfnis nach Kommunikation, Reden. Wir haben auch ein Bedürfnis nach Freundlichkeit und guten Worten. Dafür sind wir empfänglich. Ein Lob baut auf und eine Ermutigung stärkt. Das kennen wir alle. Und wir möchten wahrgenommen und anerkannt werden. Und wenn jemand so wie der Jonah heute zum ersten Mal so eine Moderation macht, dann muss man sich nicht entschuldigen und sagen, tut mir leid, wenn ich mich mal verspreche oder sowas. Leute, das ist normal, wir sind Menschen. Und dann tut es gut, wenn man sagt, Jonah, das hast du gut gemacht. Das ist schön, mutig voran, immer weiter so. Wir brauchen das. Wir haben es nötig. Ich habe in letzter Woche, wir waren mit dem Auto unterwegs, kommt am Radio ein, heute würde man schon sagen, ein uralter Schlager aus den 80er Jahren von Cindy und Bert. Ich kannte die wahrscheinlich nicht, manche lachen und kennen sie. Da dröhnte das Lied, Hallo Herr Nachbar, Verzeihung Herr Nachbar, unsere Welt braucht Liebe. Bitte recht freundlich und nicht gleich so feindlich. Unsere Welt, die braucht Humor. Und dann geht es so weiter und immer schön friedlich und immer gemütlich. Unsere Welt braucht Liebe. Das ist der Refrain, der sich immer wieder durch dieses Lied zieht. Und dann heißt es am Ende, und alles wäre nur halb so schwer mit Freundlichkeit in dieser Zeit. Da habe ich gedacht, wie treffend ist das ausgedrückt? Das war 1981, glaube ich, oder 83, wo die das Lied gesungen haben und wo es aus allen Lautsprechern dröhnte. Wir waren damals schon in Südafrika und haben es da unten dann ab und zu mal vorgespielt bekommen. Unsere Welt braucht Liebe und Freundlichkeit. Dazu auch ein bisschen Humor. Man kommt damit viel weiter. Freundlichkeit öffnet Türen und Herzen, definitiv. Und ich denke, die Einladung, die Jesus hier in der Bergpredigt ausspricht, ist eigentlich so etwas, was uns auf diese Spur bringt, wie wir zu solcher Freundlichkeit und zu solcher Liebe kommen können. Bei Gott Gehör finden, so habe ich für mich mal die Predigt überschrieben, und dann authentisch leben. Der Herr Jesus hat ja im Verlauf der Bergpredigt seinen Jüngern bereits nahegelegt, dass sie beten sollen und wie sie beten sollen. Dazu hat er dann das Vaterunser, das für uns so ein eigentlich geläufiges Gebet geworden ist, eingeführt. Hier nun schließt sich an diese Aufforderung zum Beten, das Suchen und das Anklopfen an und dann das missionarische Anliegen, die Botschaft weiterzusagen. Zunächst würde man sagen, ein bisschen mit einer angezogenen Handbremse, denn hier wird auf eine Negativermahnung hingewiesen. Das Heilige nicht den Hunden geben, die Perlen nicht vor die Säue werfen. Ich denke, dazu braucht es ein gewisses Gespür oder auch ein Feingefühl beim Missionieren. Als ich noch in Johannesburg im Dienst war, da kam einer, und die ersten Dienstjahre, die sind immer davon geprägt. Ich war Einsegnungsjahrgang 1980, und dann geht man los und kommt vom Seminar und denkt, jetzt habe ich 4 Jahre gelernt, was in der Bibel steht, und jetzt werde ich das allen Menschen sagen, ob sie es wollen oder nicht. Und dann kann man jedes Argument und jeden Satz, den man spricht, kann man immer auch mit einer Bibelstelle untermauern, weil wir sind ja bibelfest geworden. Und dann sagte mir einer: Heinrich, hör auf mit diesem Bible-Bashing. Das ist so, wie wenn man einem etwas sagt und jedes Argument immer mit rechts und links mit einer gewissen Bibelohrfeige ihm so anklopft, dass es auch kapiert. Die Mitmenschen, mit denen wir zu tun haben, die erwarten von uns nicht unsere Bibelkenntnis, sondern die möchten an uns sehen, ob das, was wir von Gottes Wort gelernt und kapiert haben, ob sich das irgendwo in und durch unser Leben zeigt. Hunde, Schweine werden hier genannt. Juch, ich denke, Jesus, wie bezeichnest du denn die Leute? Das sind ja im biblischen Text aus den Büchern Mose wird man herausfinden, dass Hunde und Schweine unreine Tiere sind. Es wäre einem Juden niemals in den Sinn gekommen, ein Stück Fleisch, das eigentlich Gott geweiht war. Die Tiere, die geboren wurden, wurden ja im Prinzip alle Gott geweiht. Das erste musste sogar immer ausgelöst werden. Von dem, was Gott geweiht war, etwas dem Hund oder dem Schwein vorzuwerfen. Undenkbar. Und damit verbunden die Aussage, die würden das gar nicht zu schätzen wissen. Wir hatten in Johannesburg 2 Boxerhunde. Das waren stämmige Kerle. Und dann haben wir Frauentag gehabt und ich musste, weil die Frauen im Versammlungsraum waren, kochen. Und eine Frau, die kam aus einem Metzgerbetrieb, die hat dann immer die Würste mitgebracht, so eine schöne Frankfurter oder Bockwürste oder wie die heißen. Und ich habe die Würste gekocht und dann hatte ich die zum Mittagessen da auf dem Ding gestellt. Und weil die dann beim Kochen ein bisschen aufgehen, einer der Boxerhunde, der kam und schnappte mit dem Maul die obersten 2 gleich weg. 2 Bisse waren das weg. Dann dachte ich, Mann, der Kerl, da muss ich die restlichen erst wieder wegmachen und sauber machen. Anyway, was mir dann hinterher in den Sinn gekommen ist, ich esse genussvoll so eine Wurst, aber der Hund, 2 Schnapp, war die weg. Das war für den überhaupt nichts. Wenn man dem ein kostbares Schnitzel oder ein Steak vorwirft, wird das Gleiche sein. Der beißt 2-mal rein, dann ist das weg. Keine Ahnung, wie wertvoll die Sache eigentlich ist. Das ist so das Vergleichsbild. Schweinen, denen man Perlen in den Fressdruck mit reinwürden, die würden die verschlucken, im Endeffekt vielleicht wie Erbsen essen und dann tut sie ihnen im Bauch weh und dann drehen sie sich rum und werden noch aggressiv auf den, der sie ihnen gefüttert hat. Und Jesus macht mit diesen krassen Bildern irgendwo deutlich, Leute, denkt mal ein bisschen nach, bevor ihr etwas macht, wem ihr etwas sagt und wie ihr es sagt, damit das auch ankommt. Und offensichtlich macht Jesus damit auch deutlich, dass es Menschen gibt, die möglicherweise von Gott schon etwas mal gehört haben, sich aber dem Evangelium und der Beziehung zu Gott irgendwie und aus was immer auch für Gründen sich verschließen. William Barclay, ein englischer Kommentator, schreibt in seiner Reihe dazu: Es gibt Menschen, die christliche Wahrheit nicht aufzunehmen vermögen, sei es, dass sie sich ihr gegenüber verschließen, sei es, dass sie zu brutal und zu schmutzig sind, sei es, dass ihre Lebensführung und sie ihre Fähigkeit, dass ihre Lebensführung sie ihrer Fähigkeit beraubt hat, die Wahrheit zu erkennen, sei es, dass sie von Haus aus alles Heilige verspotten, oder sei es, was durchaus vorkommen kann, dass keine gemeinsame Basis zwischen uns und ihnen gibt, von der aus sich reden und argumentieren ließe. Soweit Barclay. Darüber könnte man miteinander diskutieren, aber die Erfahrung zeigt, es gibt Menschen, mit denen wir irgendwo nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Es gibt Menschen, die von Grund aus abweisend gegenüber dem Evangelium sind, was immer die Gründe dafür sein mögen. Und jedes gut gemeinte Wort, das man ihnen sagt, würde wieder abprallen oder möglicherweise im Gegenteil zurückkommen. Und die Frage ist, sollen wir solche Leute nun abschreiben, ihnen die christliche Botschaft vorenthalten? Nein, das nicht. Was Worte nicht schaffen, ihr lieben Freunde, das kann oftmals eine dem Evangelium gemäße Lebensführung bewirken. Hallo, Herr Nachbar, unsere Welt braucht Liebe. Bitte recht freundlich und immer schön friedlich oder nicht immer feindlich. Es gibt genug Aggression in dieser Welt. Und die müssen wir nicht auch noch mit Füttern und Nährung. Bei Jesus geht die Aufforderung der Änderung nicht an den Herrn Nachbarn, dass der ein bisschen freundlich und anders ist, sondern sie geht an uns, an dich und an mich. Liebe Leute, wir sind diejenigen, die unseren Mitmenschen, wenn schon in der Frucht des Heiligen Geistes, mit Liebe, mit Freude und mit Freundlichkeit begegnen. Nochmal William Barclay an dieser Stelle in seinem Kommentar. Er sagt, das einzige und allein überzeugende Argument für den christlichen Glauben ist letzten Endes nur eine christliche Lebensführung. Die gilt es zu lernen. Das gesprochene Wort oder unser Zeugnis ist im Endeffekt nur dann wirksam, wenn es auch von unserem Leben unterstrichen und getragen wird. Und dann kommt es an. Und dass das geschehen kann, darum lädt Jesus ein zum Beten. Das Bitten hier hat einen gewissen Kontext. Das Bitten hat zunächst im Blick die Menschen, die wir vielleicht als Hunde oder als Schweine bezeichnen würden. Sagen, die sind es gar nicht wert, dass man es ihnen gibt. Bittet, klopft an, sucht bei dem Vater, dass er euch da hilft. Diese Verben, die hier gebraucht werden, stehen im griechischen Text im Imperativ Präsens. Das heißt in der Gegenwartsform. Das ist immer dran. Und Gott wird nicht müde, auf uns zu hören und unsere Bitten anzuhören. Nirgendwo in der Bibel finde ich eine Stelle, wo man gescholten wird und gesagt, halt, genügt jetzt, du hast genug geredet, ich will nicht mehr auf dich hören. Im Gegenteil, Jesus stellt selber Beispiele vor, dass anhaltendes Beten wirkungsvoll ist. Die bittende Witwe, zum Beispiel Lukas 18, oder der Paulus vertieft im Thessalonicher Brief dieses Anliegen, indem er sagt, betet ohne Unterlass. Der Hebräerbrief hebt hervor, dass wir hinzutreten sollen mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Gnade empfangen, wenn wir Hilfe nötig haben. Das heißt, wenn es darum geht, wo wir mit unserem, ich sag mal, Latein am Ende sind und nicht wissen, wie komme ich denn bei diesen Menschen an? Herr Jesus, bitte, hilf mir, zeig mir, was jetzt da dran ist, wie ich der betreffenden Person helfen oder Zugang zu ihrem Leben und Herzen bekommen kann. Wenn wir beten, dann wollen wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Gott ist kein Gebetsautomat, bei dem man Geld reintut, Klappe aufmacht und dann das rauskriegt, worum man gebetet hat. Wir sind Beziehungswesen und Gebet ist Kommunikation. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist das Erste, was im Schöpfungsbericht als nicht gut ausgedrückt wird. Und das wird dann sofort von Gott geändert, dass eine Hilfe, ein Gegenüber geschaffen wird und das Ganze dann in Verbindung mit Gott selbst. Salomo lässt im Predigerbuch wissen, so ist es doch besser zu zweit als allein. Und ja, wir sind fürs Miteinander geschaffen und zum Gespräch auf Gott hin angelegt. Wenn zwei Menschen nicht mehr miteinander sprechen und unter einem Dach leben, dann sagen wir, da stimmt etwas nicht. Und wenn Menschen in Beziehung zu Gott leben und mit ihm nicht mehr sprechen, dann ist das noch mehr, dass etwas nicht stimmt. Gottfried Vogt, ein Homiletiker, des letzten Jahrhunderts, der hat so in den 70er Jahren gelebt, der schrieb, das erstorbene Gebetsleben und der erloschene Kontakt mit Gott ist nicht etwa nur ein peripherer Schaden, sondern das ist eine Störung in der Mitte. Sie reden nicht mehr miteinander und dann weiß jeder, was es heißt, wenn man dies an zwei Menschen beobachtet oder feststellen muss. Und dazu soll es in unserer Beziehung zu Gott nicht kommen, sagt Gottfried Vogt. Sie reden nicht mehr miteinander. Wir haben dem Vater im Himmel nichts mehr zu sagen und hören auch nicht mehr das, was er uns sagt. Die Einladung zum Gebet und dass der, der bei Gott bittet, von ihm empfängt, dass der, der sucht, findet und dass der, der anklopft, dass dem auch aufgetan wird. Das ist ja entgegengesetzt der Meinung, die viele Menschen heute haben. Und da kommen eben diese Beispiele her. Ich habe zu Gott gebeten und er hat mir einen Stein gegeben. Oder ich habe gebeten und eine Schlange empfangen. Oder ich habe einen Skorpion bekommen. Mit diesen Bildern will Jesus ausdrücken, dass Leute damit sagen wollen, ich habe genau das Gegenteil gekriegt von dem, was ich erwartet habe. Ich habe gebetet und nichts ist gekommen. Ich habe gefleht und Gott hat nicht gehört. Ich bin leer ausgegangen. Der Herr Jesus sagt, und das ist so wie eine Art rhetorische Frage, wenn Eltern ihren Kindern Gutes tun können. Und irdische Väter, die ja eigentlich von Grund auf böse sind, ihren Kindern dennoch gute Gaben geben können und sie auch geben. Wie viel mehr wird der himmlische Vater euch Gutes geben? Und nicht nur Gutes, sondern seinen Heiligen Geist dazu, das heißt sich selbst. Jakobus hält fest in seinem Brief, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater aus dem Himmel. Und Jesus möchte damit uns klar machen, der Vater im Himmel ist vertrauenswürdig. Wenn schon wir Menschen unseren Kindern Gutes geben, wie viel mehr der himmlische Vater. Ich möchte nicht ausschließen, dass dieses Bitten und diese Darlegung sehr eindeutig klingt. Jawohl. Und für viele vielleicht auch ein bisschen plakativ. Weil bei doch einem Großteil der Menschen die Lebenserfahrung im Endeffekt doch eine gewisse andere Sprache spricht. Ich habe gebetet und es hat sich doch nichts geändert. wir haben gesucht und sind doch nicht fündig geworden. Wir haben angeklopft und es kam uns keine Öffnung entgegen. Das ist eine Anfechtung, die viele Menschen kennen, auch solche, die treu im Glauben zu Jesus stehen und möglicherweise sitzen hier der eine oder andere, die diese Erfahrung zustimmend bejahen können. Sollte die Aufforderung Jesu und seine Verheißung, sollten das leere Worte sein? Oder worum kennt es? Worum geht es? Jesus kennt doch auch die dunklen Befürchtungen unseres Lebens und unseres Herzens. Er greift diesen Konflikt auf. Und Jesus hat sich zum Gebet öfter geäußert. Und wenn Sie vielleicht mal im Nachzug die Bergpredigt Kapitel 7 fertig lesen und dann die folgenden Kapitel im Matthäusevangelium, dann wird das deutlich. Da kommt dann der Aussätzige, der zu Jesus fleht: Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Und er erfährt, dass Jesus ihn reinigt. Da kommt der Hauptmann von Kapernaum und sagt: Mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Und Jesus ändert diese Situation. Da sind die Jünger im Boot unterwegs über den See Genezareth und geraten in den Sturm. Und Jesus liegt da und schläft und sie sagen: Herr, hilf, wir kommen um. Das ist die Angst ums Leben und ums Überleben. Und so geht es weiter, Kapitel für Kapitel im gesamten Evangelium, immer wieder diese dringliche Bitte an Jesus und dann die erhörliche Antwort von ihm. Worum geht es denn bei diesen Bitten? Es geht, worum gebeten wird. Hier sind es, ich möchte mal sagen, Lebensmittel, Brot, Fisch oder dann, wie in Lukas aufgezeichnet, Ei. Das ist das, was zum Leben notwendig ist. Bei der Speisung der 5000 Brot und Fisch ist das, was Jesus ausgeteilt hat. Lebensbrot. Und Menschen kommen zu ihm, weil sie von diesem Brot, was er gab, satt geworden sind, weil sich dadurch auch ihre Lebensumstände und ihre Lebenseinstellung geändert hat. Und das ist es, was Jesus auch uns geben will, worum wir bitten sollen. Das, was wir zum Leben nötig haben und vor allen Dingen zum ewigen Leben. Und was gibt dann der Vater? Er gibt den Heiligen Geist. Was heißt denn das? Er gibt den Heiligen Geist. Wir beten um Heiligung und er schenkt uns den Heiligen Geist. Immanuel, Gott, ist dann mit dabei. Wir beten um Hilfe und er gibt den Heiligen Geist. Ich bin mit dabei, bei euch, alle Tage. Wir beten um seine Führung und Leitung. Er gibt seinen Heiligen Geist, viel mehr als alles andere. Wir beten um Bewahrung. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist. Ich bin bei euch. Wir beten um Weisheit. Er gibt uns den Heiligen Geist. Wir beten für dies und für das und für vieles mehr. Er gibt uns den Heiligen Geist. Ich habe in der letzten Zeit ab und zu mit Rainer Geist gesprochen, der momentan krank ist und manche Gebetserhörung und auch das Wissen um Gottes Gabe und sein Dasein, um Heiligen Geist, mag tröstlich sein, aber der Rainer Geist sagte mir letzte Woche, es ist schwer zu vertrauen, auch im Nichtverstehen. Das ist eine Hürde, die es zu nehmen gilt und eine Spannung, die es auch auszuhalten gibt. Verstehen und Vertrauen auch im Nichtverstehen. Gott ist da mit seinem Heiligen Geist und meine Situation ändert sich nicht. im Handumdrehen, sondern bleibt. David kann sagen in Psalm 18, Herr, du hast Licht in mein Leben gebracht, du hast mein Dunkel erhellt. Und dann heißt es, mit meinem Gott kann ich Feinde überwinden und Hindernisse oder Mauern überspringen, so wie es heißt, mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen. Das ist da aus Psalm 18. In der Volksbibel, das ist ja ein bisschen eine bei manchen umstrittene oder streitige Wiedergabe der Bibel, da heißt es, wo du bist, Gott, da ist Licht und die Dunkelheit erschreckt mich nicht. Gott macht mich stark, er gibt mir Kraft und es gibt nichts, was man mit ihm nicht schaffen kann. Es gibt nichts, was man mit ihm nicht schaffen kann, so einfach ausgedrückt. Das ist es auch, was David sagt. Paulus hat das erlebt, als er um den Pfahl im Fleisch bat, dass er ihm weggenommen wurde und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Das heißt, mein Heiliger Geist ist bei dir. Es wird gut werden. In deiner Schwachheit kann meine Kraft zur Entfaltung kommen. Wenn du vieles noch selber machen kannst, dann brauchst du Gott ja nicht dazu. Darum geht es. Als Paulus im Schiffbruch war und alle vom Untergang bedroht waren, dann konnte er den Leuten sagen, seid getrost. Der Herr stand bei mir und hat zu mir geredet. Ihr werdet alle am Leben bleiben. Anfechtung und mancherlei Entbehrungen bleiben uns dabei nicht entspart. Erspart aber mitten in diesem ist Gott da und hilft. Zum Schluss ein paar Worte, die helfen, das authentische Leben zu unterstreichen. Die sogenannte goldene Regel. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Dieses Wort ist vom Ursprung her nicht unbedingt eine Aussage Jesu. Es existierte in der Negativform schon lange bevor Christus geboren wurde. Da geht es so, wie man dann in Gedichtform sagt, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das heißt also, mach du nichts, dann tun die anderen auch nichts. Jesus ist der Erste und der Einzige, der das positiv umformuliert hat. Mach was. Was du willst, dass die Leute dir tun sollen, das tu du ihnen zuerst. Und damit wird ein Unterschied gesetzt. Jesus fordert seine Jünger und auch uns zu aktivem Handeln heraus. Das Evangelium nicht den Hunden vorwerfen, aber den Hunden helfen, dass sie eine Lust danach bekommen. Die Perle nicht vor die Säue werfen, aber sie anregen, dass sie eine Lust nach dem bekommen, was ihr Leben ändert. Und deshalb bitten und beten. Unsere Welt braucht Liebe, so haben Cindy und Bert gesungen. Und diese Liebe, die kann man ihnen bringen mit Freundlichkeit und mit Wahrheit. Wahrheit ist wohltuend, wenn sie uns im Mantel der Liebe begegnet. Gerechtigkeit tut gut, wenn sie anstatt Zurechtweisung Freundlichkeit und Hilfe uns gibt. Und diese Dinge sind es oftmals Kleinigkeiten, die dann Herzen öffnen und Türen und Gelegenheiten auftun und Gelegenheiten geben, etwas zu sagen. Ich gehe immer mal zu einem Bäcker, da in Reiskirchen bei uns. Und da sind so verschiedene Bäckereifachfrauen, Verkäuferinnen. Manche sind recht freundlich und nett und andere, die machen ihren Job und andere, denen kann man abspüren, die sind froh, wenn es endlich Feierabend ist und dass sie heute wieder draußen sind und keine Leute mehr sehen müssen. Und zu so einer dieser Frauen kam ich neulich und habe gesagt, ich möchte eine halbe Platte von diesem Streuselkuchen. Und dann hat sie die Platte rausgenommen, ihr Messer gezogen und drüber gesessen. Und dann sagte ich nur so zu ihr beobachtend, Das haben sie aber sehr fein gemacht, wie mit der Schnur gezogen, exakt und akkurat. Dann guckte sie mich an und guckte die zwei Stückchen Streuselkuchen an, hielt sie so nebeneinander und sagte, sind beide gleich? Sag ich, ja, aber beide gleich groß und sie haben das gemacht. Da war sie so überrascht irgendwo, dass ich das so gesagt habe. Das war alles an diesem Tag. Ich habe meine halbe Platte genommen und mich dankend von ihr verabschiedet und bezahlt. Als ich das nächste Mal wieder hinkam, dann guckte sie mich an und ich merkte an ihren Augen, jetzt weiß sie, wer vor ihr steht. Da hatte ich dann nicht eine halbe Platte Kuchen gekauft, sondern andere Sachen. Aber die Konversation war geöffnet und wir konnten miteinander sprechen. Was ich damit sagen will, ist dieses authentische Leben. Es geht nicht darum, dass wir den Leuten sagen, irgendein Wort von Gott, sondern dass wir mit unserem Leben Dinge unterstreichen und erkennen, was andere tun. Auf diese Art den gemeinsamen Nenner finden und eine Basis, auf der sich dann die Tür öffnet, durch die hinein wir dann das bringen und letztlich sagen können, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, was für die anderen Leute wichtig ist, das Evangelium. Ich mache Sport, da gehe ich da in so eine Muckibude oder Fitnessding oder Gesundheitszentrum. Und da hat die eine Dame mal zu mir gesagt, Sie sind immer so freundlich. Ich sage, ja, kann ich jetzt nichts unbedingt dafür. Was machen Sie denn? Dann habe ich gesagt, ich bin Pastor. Sie sind Pastor, sagt sie. Ich sage, ja. Und dann fragte sie, kann man mit Ihnen auch reden? Sagte ich, Sie machen es ja schon. Ja, meinte sie, auch mal so über Inneres. Ich sagte, ja, das kann man. Ich sage Ihnen, das ist nicht beim ersten Mal, wo ich in diesen Gym bin, passiert, sondern nach, was weiß ich, wie oft wir da schon nebeneinander auf dem Fahrrad gesessen haben und die Tretmühle getrampelt haben. Aber der anderen Person fällt auf, sie sind immer so freundlich. Dabei habe ich dir eigentlich nichts getan oder nichts gemacht. Kann man mit ihnen reden. Und wenn die Tür von der Seite aufgeht, ist es ja leichter einzutreten, als wenn ich von außen klopfen muss und mir mit Gewalt Zugang verschaffen möchte. Mit diesen Beispielen schließe ich ab, ihr lieben Leute. Ich hoffe, ihr kapiert, worum es dem Herrn Jesus hier geht. Nicht einfach das, was wir haben, den Leuten so hinknallen, sondern bei Gott bitten, dass er durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben anwesend und präsent ist, egal wo wir hingehen, egal was wir machen. Immanuel, Gott ist dabei. Und dann so authentisch leben, dass zu gegebener Zeit auch eine Freundlichkeit und ein liebevoller Dienst den anderen die Türen öffnen, dass sie uns im Prinzip einladen, sag mir doch das, was in deinem Herzen ist, dass es auch mir gut tut. Und damit Gottes Segen euch und einen guten Sonntag.